Willkommen zu Talkträume. Lilly Vogelsang und ihre Gäste steigen aus dem Alltag aus und direkt ins Wolkenparadies. Es geht um Träume bei Tag und Nacht, um Einschlafrituale und um all das, was uns wach hält, obwohl wir längst schlafen sollten. Wir geben ab an Lilly. Live aus Wolke 7.
Willkommen bei Talkträume, wo ich, Lilly, mir Menschen auf meine Wolke einlade, um mit ihnen über Träume zu sprechen. Träume im echten Leben und Träume, wenn man schläft. Und ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden da habe, einen Gast, von dem ich irgendwie denke, dass sie gar nicht so viel träumt, weil sie die Nächte immer durchtanzt. So.
Fast.
Willkommen, Jeff. Schön, Hi. Dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein, auf der Wolke.
Wie sieht denn die Morgenroutine von so einer Raverin aus? Oh.
Also ich glaube, ich habe zwei Persönlichkeiten. Mhm. Es gibt die normale, die halt den normalen Tag irgendwie bestimmt und auch irgendwie ihr Daily Doing machen muss. Die steht um 6 Uhr morgens auf.
Okay.
Und ich wünschte, ich wäre jetzt die Person, die sagen würde, ich würde meditieren direkt und Yoga machen. Das war auch eine Zeit lang so, aber ich hätte das irgendwie wieder verloren. Und jetzt bin ich halt nur noch da und direkt am Handy mit einem Kaffee in der Hand.
Geil.
Sind wir ganz ehrlich, ich habe leider direkt das Handy in der Hand. Fast sogar noch mit so halb eine Auge noch zu und das andere Auge
so eingeknautscht und dann.
Ja, leider ganz, ganz schlimm irgendwie. Ich wünschte, ich hätte es schon wieder abgelegt, aber es ist leider so. Naja, und dann gehe ich mit meinem Hund raus, beziehungsweise Alex geht vielleicht auch mal, mein Freund. Mhm. Vielleicht auch mal mit unserem Hund raus. Ja. Und dann wird eigentlich sehr viel gearbeitet, am Handy gesessen, den Tag durchgeplant quasi. Ja, und wenn ich nicht das mache, also nicht mein Geld verdiene.
Mhm. Was man tun muss.
Ja, dann sieht das auch anders aus. Dann komme ich um 6 meistens erst nach Hause.
Mhm. Weil du aus warst.
Weil ich aus war.
Genau, weil du bist nämlich für Raver-Content viral gegangen im weltweiten Web.
Ja, genau. Damals noch. Im alten TikTok.
Im alten TikTok. Und weil du jetzt gesagt hast, du gehst raven oder du arbeitest und jetzt ist raven. Mhm. Ist raven dann jetzt auch Teil von deiner Arbeit?
Boah, das ist eine richtig schwere Frage.
Willkommen bei mir.
ja und nein. Also ich gehe privat feiern. Das mache ich auch ganz getrennt. Vor allen Dingen, wenn ich in Clubs gehe, die halt noch so urig, no Fotos, keine Handys, alles zugeklebt sind, dann bin ich wirklich privat da. Dann habe ich vielleicht vorher schon gefilmt, wie mein Outfit aussieht und danach filme ich vielleicht, wie mein Tag danach aussieht. Aber währenddessen ich da bin, bin ich wirklich nur da. So, kommt schon auch des Öfteren vor, dass man dann angesprochen wird, währenddessen man da ist. Und dann ist es aber eigentlich ganz cool, weil ich den Austausch eigentlich ganz cool finde, weil meistens sind es so like-minded people. Und dann fühlt sich das auch nicht an wie Arbeit. Das fühlt sich nicht an wie so ein Meet-and-Greet oder so. Das ist dann eher so ein, ey, cool, dass wir uns jetzt mal live sehen. Und dann freue ich mich darüber. Und alles, was wir sonst so mit Musik zeigen und uns auch bewegen und tanzen, das macht uns Spaß. Und gleichzeitig ist es unser Job. Also ja, es ist auf jeden Fall auch Arbeiten, aber es ist eine leichte Art von Arbeiten, würde ich sagen. Also es gibt Druck und den Druck, den will ich nicht runterspielen, weil manchmal hat man schon nicht das Gefühl, dass man jetzt gerade Lust hat, happy, clappy vor der Kamera zu sein, aber dann entweder kommuniziere ich das nach außen und sage halt, okay, ja, ich fühle mich heute nicht danach, ich würde es heute gerne nicht machen, weil ich muss ja auch eigentlich nicht. Es zwingt mich keiner dazu, dass ich heute hier auf Party mache. Aber manchmal kriege ich mich auch wieder in die Mut. Und dann ist es wie so ein Schauspieler. Mhm. Nicht, dass ich das fake, aber ich kann mich dann einfach in das Gefühl reinfühlen. Dass ich dann doch die Musik fühle.
Wie wenn man lächelt und dann wird man automatisch glücklich.
Voll. Oder auch wirklich, ich habe vielleicht keine gute Zeit vorher gehabt, aber dann tanzt man. Und beim Tanzen hat man plötzlich wieder, ach Mensch, ich fühle mich jetzt doch besser. Und manchmal braucht man das einfach, dass man das so austanzt und es so loslässt. Und dann geht es einem irgendwie besser als vorher.
Ja, das stimmt. Das kenne ich, das Gefühl. Und wann ist so Party geben, Party machen und ausgehen und raven, wann ist es so Teil von deinem Leben geworden? Also Hast du schon eine ganz besonders wilde Jugend gehabt? Mhm. Oder?
Ja.
Oh ja, okay, wow. Ja,
aber da muss ich kurz einmal trennen, weil ja. Ich habe eine ganz besondere Jugend gehabt, nämlich auf dem Dorf. Das ist halt eine ganz andere Jugend, würde ich sagen.
Erzähl mir mal von der Jugend auf dem Dorf.
Ja, also ich habe mit 12 das erste Mal eine halbe Flasche Jim Beam ausgeäxt.
Was ist das?
Das ist so ein Whisky.
Oh, krass.
Da wusste ich halt auch gar nicht, was wie überhaupt Alkohol wirkt. Mhm. Ich weiß, dass es ein Kumpel, der bei uns in der Straße gewohnt hat, der hat die Flasche einfach bei seinen Eltern geklaut, wie es halt so ist auf dem Land. Und dann haben wir uns ins Bushäuschen gesetzt. Und haben das getrunken. Mhm. Wie Eistee habe ich das runtergekippt. Und das war gar nicht gut.
Ich wollte gerade sagen, wie ging es dir danach?
Erst dachte ich, ja, so, ist schon eklig, aber ich mache das jetzt einfach.
Ja.
Also es hat gar nicht mal geschmeckt. Und dann hatte ich den Absturz meines Lebens. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das war der Auslöser, dass ich auch nie danach Alkohol vertragen habe. Ich glaube, wenn man Kinder wirklich abhalten will vom Alkohol trinken, muss man denen das ganz früh geben. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber...
Nein. Das ist genauso. Das hat der Vater von einer Freundin von mir, hat das mit einer Freundin von mir gemacht. Der hat die mit so 13 beim Rauchen erwischt. Und dann hat er sie am nächsten Tag hingesetzt und ihr eine Packung Marlboro Rot auf den Tisch geknallt und gesagt, so, du rauchst ja jetzt, rauch. Dann hat er die
ganze
gezwungen.
Packung.
Ich weiß nicht, wie viel sie geschafft hat, aber er hat sie auf jeden Fall gezwungen, jede Menge zu rauchen.
Scheiße.
Dann hat sie sich, glaube ich, 3 Tage übergeben und also stärkste Nichtraucherin in unserem Freundeskreis.
Ja, rate, wer jetzt hier eigentlich nur noch sober unterwegs ist. Also ich hatte schon auf jeden Fall eine wilde Jugend, was das betrifft. Danach habe ich aber auch weniger getrunken. Also nach diesem ersten Mal, wo ich noch nicht wusste, was Alkohol ist und macht, war das schon dann auch erst das dollste Mal. Aber klar, nachher noch Uni-Zeit und so, das war auch immer mal, es war Grenzen austesten, so wie weit kann ich gehen. Nachdem ich dann den schlimmsten Kater meines Lebens hatte, und der war in der Studienzeit, das war wirklich ganz, ganz shameful für mich, weil ich habe in der Nähe von meinen Eltern in Wismar studiert. Mhm. Und da habe ich...
Was hast du studiert?
BWL. Ganz trocken.
Aha. Wie ist du dazu gekommen?
Ja, also ganz wirklich jetzt True Story. Ja,
bitte, dafür sind
also
wir
ganz,
hier.
Also ganz, ganz doof. Ja, ich habe mir angeguckt, was BWL dann eigentlich bedeutet. Mhm. Also wenn man da diese ganzen...
Betriebswirtschaftslehre
ja, genau,
für alle,
ich hatte
die
mir so
wissen.
Gut, okay, weil mit Kunst kann man ja kein Geld verdienen. Wurde mir dann damals auch schon gesagt. Also okay, keine Designerin. Dann werde ich jetzt halt, mache ich das halt jetzt mit der Betriebswirtschaft. Und dann habe ich das so durchgelesen, was so für Fächer da drin standen. Und dann stand da Controller. Das ist peinlich gerade. Ja, und der Controller war in meinem Gehirn, war das eine Person, die bei einer Fashion-Show die Leute sagt, jetzt kannst du raus. Jetzt kannst du.
Geil! So, und du wolltest Türsteherin werden für Fashion Show.
Ja, so ich glaube, ich wollte einfach kontrollieren.
Das finde ich eine sehr gute Sache.
Naja, auf Fashion Shows halt. Und dann dachte ich mir so, gut, das mache ich dann. Mhm. Habe ich angefangen, das zu studieren und habe gemerkt, oh. Aber ich habe durchgezogen. Ja, ich habe bis zum Ende hin durchgezogen. Mhm. Bin dann aber auch erst in Richtung Human Resources rein. Habe gemerkt, dass es gar nichts für mich ist, weil ich das ganz schlimm und ausbeutend fand, Loki.
Warum, inwiefern?
Ich war bei einer Zeitarbeitsfirma als Praktikantin.
Ah, ja.
Und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, ich mache das gar nicht. Also ich mache es auch nicht in einem anderen Kontext. Mhm. Ich mache das, glaube ich, einfach gar nicht. Ich habe mich ganz schlecht gefühlt, weil ich, glaube ich, so 500 Absagen am Tag rausgeben musste an ganz arme Menschen, die so verzweifelt auf so Jobs gewartet haben. War ganz schlimm für mich.
Ja,
und dann bin ich in
so
Richtung
schlimm.
Social Media gegangen und hatte ich Spaß und es war richtig cool. Und da habe ich damals noch gedacht, okay, das ist eigentlich eine ganz chillige Arbeit. Da war es aber auch noch chillig. Da gab es auch nur Instagram-Fotos.
Die guten alten Zeiten. Vor allem, da gab es nur so ein Instagram-Foto.
Ja.
Da gab es ja dann nicht Karussell, sondern da gab es ein
Keine
Foto.
Stories.
You had one shot.
Ja.
Das heißt aber, Social Media war dann schon immer dein Traumberuf? Oder was war dein Traumberuf? Wovon hast du geträumt? Mit 12 an der Bushaltestelle? Wer willst
also
du sein?
Erstmal wollte ich nicht mehr da sein. Nicht mehr auf dem Land leben, da wo ich halt herkam. Da gab es mehr Kühe als Menschen. Jetzt finde ich das ganz sympathisch, aber früher war es halt einfach total langweilig und irgendwie war da dann auch sehr oft, ich habe sehr viel geträumt als Kind. Ich war immer richtig so, ja, und ich würde hier dann beim Spielplatz, würde ich hier so einen riesen coolen Komplex mit Pferden und hier und da alles eigentlich aufbauen und ich würde hier so ein Café errichten und so. Ich hatte richtig viele Träume. Mhm. Und dann gab es halt die Leute, die halt im Dorf wohnen, die sagen so, ah, was willst du damit?
Mädel.
Also da der Häuser mal hier aufzuträumen jetzt. Mhm. Also sowas halt, ne? Und dann dachte ich so, okay, irgendwie passt ich dann vielleicht doch nicht hierher. Und dann bin ich, ja, habe ich irgendwie gedacht, okay, ich will irgendwie was schaffen und machen und ich will, ich wusste da noch gar nicht, was ich so Social Media gab es ja dann auch noch gar nicht. Als Kind hat man nicht gedacht, ah, ich will Social Media Managerin oder Influencerin. So jetzt vielleicht wie, anders, so aber Kinder, damals, ja. Als ich Kind war, war das auf jeden Fall.
Streamer, ja. Absoluter Wunschberuf von jungen
das
Menschen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich hätte das vielleicht auch gehabt, mhm. Aber nee, das gab es nicht. Und ich habe schon gedacht, okay, vielleicht gehe ich in so eine kreative Richtung und vielleicht mache ich Designs und werde Modedesignerin oder sowas, habe ich damals irgendwie gedacht, dass ich so in die große Big City gehe. Ich habe damals auch, mich hat doll Gossip Girl geprägt. So die ersten, also ja, die Serie hat mich sehr doll geprägt und ich war so, mich gesehen in meinem Dorf, wie ich mit Musik aus der Serie in meinem Ohren, mit einem Kaffeebecher, den ich mir selber von zu Hause gefüllt habe mit Kaffee, zum Bus hingehend, habe ich gedacht, ah, ich bin in East, wie heißt Upper East Side, lauf dahin zu meiner Schule, so in meiner Uniform, die es ja gar nicht gibt. In meiner Schule, aber habe ich mir gemacht und habe einfach das so gelebt. Ich war einfach dann so, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich fühle das. Ich fühle es einfach, dass ich so sein möchte und das leben möchte. Hat sich natürlich auch wieder alles verändert und so, ne? Aber ja, ich glaube, ich habe schon immer irgendwie von meinen Träumen, die irgendwie verwirklichen wollen. So, ich hatte dann einen ganz starken Drang, dass ich Träume habe, die ich dann auch einfach irgendwie fühlen möchte. Und nicht erst, wenn ich sie in 10 Jahren habe, weil ich dann das vielleicht das finanzielle Mittel dafür habe, sondern ich will sie jetzt fühlen. Egal, was ich habe, ich mache das jetzt irgendwie. So, die kleinsten Sachen.
Ich kann dazu so relaten zu so diesem, man schafft sich so seine eigene Szenerie und man bringt sich wirklich in so eine Stimmung, in der man sagt, so, ich bin jetzt gar nicht mehr hier, wo ich gerade bin, sondern genau, ich bin in der Upper East Side oder in London oder in Paris. Ja. Und das... Ich träume das jetzt hier so um mich herum. Kenne ich, also kann ich sehr, sehr viel mit anfangen. Und ich finde es aber spannend, was du sagst, weil du ja dann schon auch gesagt hast, der Traumberuf war eigentlich was Kreatives. Mhm. Und dann hast du BWL studiert. Und da habe ich mich dann gefragt, das frage ich mich sowieso auch ganz oft bei Menschen, die Vollzeit was Kreatives machen, wie wichtig ist dir Sicherheit?
Ah, ich glaube, das beantwortet sich erst dadurch, dass ich ein krasses Urvertrauen habe und einfach auch privilegiert aufgewachsen bin mit meinen Eltern. Also ich würde nicht sagen reich, aber schon Mittelstand, ein guter, sicherer Mittelstand, wo ich immer das Gefühl hatte...
So Friedrich Merz Mittelstand?
Nee.
Oder?
Okay.
Nee. Just checking.
Nein, nein, nein. Wir sind immer noch auf dem Dorf, okay?
Zum kleinen Privatfinger. Nein.
Nee, also genau, aber trotzdem halt so eine Sicherheit, die mir, glaube ich, einfach mitgegeben wurde, wo ich gar nicht so viel erfahren habe von, was kann dann wirklich schieflaufen. Mhm. So, es kann ja gar nicht so viel schieflaufen. So, die Grundmittel sind da. Und ich glaube, das ist das dann schon, das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, weil ich habe da letztens auch mit meinem Freund drüber gesprochen, dass manche Menschen einfach von Grund auf schon ganz toll pessimistisch sind, weil sie es auch erfahren haben. Und das ist irgendwie... Menschen gehen dann dahin, was sie kennen und das ist das Vertraute. Und das ist dann irgendwie deren eigene Sicherheit, dass sie sich darauf sicher sind, dass es schief läuft. So.
Ja, 100%.
Und, ich glaube, bei uns ist, oder bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mir die Sicherheit dann irgendwann selber geschaffen habe. Einfach zu sagen, bis auf diese privilegierte Situation, die ich ja habe, dass meine Eltern im Rücken sind und wenn es wirklich Arsch auf Grundeis ist, dann kommen die und sagen, hey, alles gut, kommst du zu uns nach Hause, kannst bei uns wohnen.
Genau, ja.
Also, so, weißt du jetzt sagt, vielleicht ich nicht der neue Standard, aber es ist trotzdem, ich bin nicht
kriegst
auf der Straße.
Kriegst ein Bett, der Kühlschrank ist voll, jemand streichelt dir über den Kopf.
Ja, ja, sowas, dass man halt quasi die Möglichkeit hat. Das war nicht mein Anspruch und ich habe mich darauf ausgeruht, dass ich das habe. Es gibt ja auch diese Fraktion, was okay ist. Jeder kann machen, was er möchte. Aber ich war schon immer so deswegen sehr ehrgeizig mit mir selber, weil ich es einfach auch mehr machen wollte. Und vielleicht ist das denn der Gegenpol zu dem, ich brauche dann trotzdem manchmal die Sicherheit von mir, dass ich sage, ey, ich ruhe mich jetzt nicht darauf aus, dass ich irgendwie die Sicherheit habe, sondern ich möchte meine eigene Sicherheit noch mehr da oben drauf packen. Weil Existenzängste sind definitiv ein Thema, wenn man selbstständig ist oder wenn man kreativ ist, weil es kann von heute auf morgen weg sein. Oder vielleicht ist es das Gefühl, dass man, man hat das Gefühl, es könnte von heute auf morgen weg sein. Irgendwie ist ja genauso schnell gekommen, also kann es ja vielleicht genauso schnell wieder gehen. So, das ist ein Thema. Und trotzdem nochmal zurück zu deiner Frage. Ich habe, mir ist Sicherheit schon wichtig, aber sie sollte mich nicht aufhalten, Dinge zu machen.
Ja, das finde ich einen sehr klugen Satz. Mhm. Dass man Sicherheit braucht, aber dass man sie auch nicht braucht um jeden Preis.
Mhm. Richtig, genau.
Ja, das finde ich sehr. Kinder, schreibt euch das auf eure Kaffeetasse. Das ist ein guter Satz.
Oder ein T-Shirt geht auch.
Oder ein T-Shirt. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, weil ich habe mir natürlich da in Social Media zur Gänze von vorn bis hinten reingezogen.
Vorbildlich.
Und, genau. Und da natürlich auch gesehen, dass du und dein Freund, und ich will auch gleich unbedingt nochmal so über deine Beziehung und Träume, die man teilt oder vielleicht auch nicht teilt in der Beziehung sprechen. Aber dass sie auch immer relativ viel unterwegs wart.
Ja.
Und gar nicht, ich habe es vorhin einmal so überhört, fester Wohnsitz, ja, nein. Also da ja auch relativ viel Unsicherheit.
Voll.
Und gar kein fester Ort. Genau, du schaust schon so, ja, voll. Also wie gehst du damit um? Also es ist ja eine doppelte Unsicherheit. Mhm. Einmal selbstständig und dann
genau, das ist
der Ort.
Ja, dann das ist eher so eine, also da habe ich zum ersten Mal auch gemerkt, okay, wenn man reist und viel unterwegs ist und vor allen Dingen, wir haben ja die Wohnung aufgegeben, also wir sind zusammengekommen und haben die Wohnung aufgegeben und ich bin schon...
Warum? Also ihr seid zusammengekommen?
Wir sind das muss ich nochmal erzählen. Ich war so, warte mal kurz. Ja, Alex hatte, also mein Freund, der erst dann einen Monat mein Freund war, hat währenddessen, wir uns kennengelernt haben, gerade seinen Van ausgebaut, beziehungsweise war die ganze Zeit dabei, den Van auszubauen. Und irgendwann war das halt so der Punkt, okay, wir mögen uns doch ganz gerne und wir wollen das gerne weiterführen. Wie machen wir das denn jetzt, wenn du jetzt reisen gehst? Weil wir sind jetzt ja noch nicht mal richtig lange zusammen und das wäre am Anfang schon crazy, dass man jetzt direkt so lange getrennt ist und ich wusste noch nicht, wo es hingeht. Also war ich so, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich kündige meine Wohnung, weil es war meine Wohnung, in der wir dann die meiste Zeit waren. Und ich komme mit dir in den Van. So, da war der Van auch nicht mal fertig.
Oh Gott. Ja. Ja, okay, also du sagst, du hast ein Sicherheitsbedürfnis. Ich finde, das ist das Unsicherste.
Ja, also als ich das meinen Eltern
Sicherheitsbedürfnis
habe.
Mein Schnappatmung.
Ja, das war auch heftig. Also ich muss sagen, in dem Moment, ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch. Also ich habe vor sehr vielen Dingen Angst, muss ich sagen. Aber es hat mir so viel, also ich glaube, vielleicht ist es auch diese Konstellation so mit ihm, weil er mir selber sehr viel Sicherheit gegeben, dass alles funktioniert, dass alles gut läuft. Und gleichzeitig war ich bei mir in meinem Bauchgefühl und ich glaube zu 100% an mein Bauchgefühl und meine Intuition und die hat kein bisschen Sorge. Die war nicht so, oh, was ist, wenn das und was ist, wenn das? Und ich bin wirklich der größte Verfechter leider von was ist, wenn. Also in die negative Richtung. Und das habe ich nicht gehabt und ich war selber kurz geschockt und war so, okay, irgendwas, warum, also anscheinend ist es der richtige Weg. Und dann haben wir das gemacht. Beziehungsweise habe ich die Wohnung gekündigt, sind in diesen Van gezogen, der wirklich noch nicht ausgebaut war. Also da war ein Bett drin von ihm noch, selber sein altes Bett von ihm zu Hause und eine Kleiderstange und ein Kocher, der so rauf gemontiert wurde. Also da war keine Dämmung, kein Boden, also Boden war glaube ich schon drin, aber halt wirklich ganz, ganz, ganz sporadisch. Und ich halt vor allen Dingen mit meinen Sachen, die ich dann teilweise bei meinen Eltern untergelagert habe, weil ich hatte ja eine Wohnung, ne? Ich hatte ja eine ganze Wohnung.
Ja.
Und dann halt die Sachen, die ich mit in den Van genommen habe, in so Kartons im Van. Also es war schon alles irgendwie viel. Und das muss ich sagen, das waren dann von einem Monat geplanten Ausbau, waren es 9 Monate. Und wir sind dann...
Was heißt geplanter Ausbau? Ihr wart 9 Monate in einem unfertigen Van?
Nee, wir waren... das war das Ding, wir dachten, wir brauchen 1 Monat, währenddessen wir da drin wohnen und können den halt ausbauen. Mhm. Auf entspannt. Das war total delulo, also richtig doll. Und dann haben wir nach 1 Monat das dann machen, waren wir so, scheiße, das wird hier irgendwie, das dauert alles viel zu lange und ich kann gerade nicht mehr im Van sein. Es ging mir wirklich nicht gut. Also da waren auch keine Zweifel, aber da waren dieses... Ach du Scheiße, was habe ich getan? Wie lange muss ich da durch, damit wir endlich diese gute Sache haben? Weil ich wusste schon, das ist das Richtige, aber es war richtig anstrengend, da so positiv zu bleiben und zu sagen, okay, das machen wir jetzt und das ist genau das Richtige und wir wollen das jetzt fertig haben. Und dann sind wir zu seiner Mom gezogen.
Da hat man dann zumindest wieder Sicherheit.
Wir hatten die Sicherheit von einer Wohnung, aber wir waren halt bei seiner Mom in seinem Kinderzimmer. Wir waren ein Monat oder zwei Monate dann mittlerweile zusammen. Wir kannten uns dann halt schon vielleicht 8, aber...
Das finde ich, ich finde das so krass. Also,
ja.
Ja, ich habe so viele Fragen noch dazu, aber ja, erzähl weiter.
Ja, und da habe ich auch gemerkt, okay, ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht so richtig doll in der Hand, was sicher ist und was nicht. Ich kann machen und ich kann auch was dafür tun, dass es irgendwas passiert, so, aber ich kann nicht, ich habe es nicht in der Hand. Es kann wirklich alles passieren gerade. Also es ist ja auch nur vermeintlich sicher, dass man einen Job hat und eine Wohnung. Und das kann ja auch, wenn irgendwas passiert, kann das ja auch weg sein. Also letztendlich, na klar, ist es vielleicht eine
ja, aber da muss doch so ein Zwischenschritt sozusagen, weil da muss dann schon noch was passieren.
Ja, das damit stimmt. Aber ich glaube, so mir hat einfach dann diese Zeit einfach auch gezeigt, dass ich die Sicherheit aus mir holen muss.
Ja.
Und es war ein crazy Schritt.
Hast du dafür Tipps und Tricks? Sicherheit aus sich selber zu holen.
Ja, leider muss man dafür einmal richtig doll einfach auf den Boden. Also mir ging es wirklich, wie gesagt, es war keine gute Phase. Ich war sehr viel spazieren. Ich habe viel Mental Health Walks gemacht, die mir aber auch viel geholfen haben, to be honest. Ja. Also es war wirklich so, hey, ich gehe jetzt tief in mich rein, ich muss in mich reinfühlen, ich weine vielleicht auch beim Spazierengehen. Ich musste das so alles irgendwie durchdenken und rauslassen und so. Und dann war ich auch. Also das hat mir einfach richtig viel dann doch auch geholfen. Und ich bin auch in der Zeit, was ich nicht dachte, es hat sich ganz Zeit angefühlt wie so ein Stuck-Sein. Mhm. Aber ich bin richtig doll mental gewachsen in dieser Zeit. Und dann sind wir
auch noch gefahren. Woran machst du das fest? Wenn du sagst, du hast es da nicht so gemerkt, aber woran machst du es jetzt fest, dass du daran mental gewachsen bist?
Daran, wie ich jetzt darüber rede. Also ich denke zum Beispiel gar nicht mehr an dieses, oh, es war richtig schlimm und ich war wirklich jeden Tag total verzweifelt und dachte mir so, nee, das kann ich nicht mehr, vielleicht muss ich doch wieder in eine Wohnung und so. Das hat die Gedanken hatte ich. Aber jetzt, wenn ich da jetzt rückblickend drüber nachdenke, bin ich so, okay, ich habe das alles durchgemacht und trotzdem habe ich ja nichts gemacht. Ich bin ja trotzdem dran geblieben.
Ja.
Und es hat mich dann doch wieder sehr stark gemacht und auch gezeigt, was ich alles kann. Also wie lange man solche Dinge aushalten kann, nur damit man dann wirklich sein Ziel bekommt. Und manchmal haben wir das auf Social Media, dass Leute denken, oh, ihr seid ja so reich, ihr habt ja so viel, eure Eltern haben ja euch alles gegeben, ihr konntet ja einfach in den Van und reisen und hier und da, aber dass da alles hintersteckt, da sind ja nicht immer alle dabei gewesen. Und wir haben zwar den Prozess auch gezeigt, aber selbst da waren eben noch nicht alle dabei und sehen das halt nicht. Und wenn die das aus dem Kontext raus sehen, dann denken die halt, ja, habt ihr halt in den Arsch geschoben bekommen. Aber wir hatten da sehr viel Zeit, aber auch Kraft, auch mental richtig viel Kraft aufbringen müssen, damit wir das überhaupt alles schaffen, weil es eben nicht mal so schnell gemacht war. Also, vielleicht hatten wir das gedacht, dass es so schnell geht, aber es hat nicht funktioniert. Und so ein Van ausbauen kostet einfach auch richtig viel Geld. Vielleicht, da sagt mir halt einfach auch sehr naiv, ach komm, das bisschen Holz.
Das machen wir selber, das kriegen wir hin.
So, und ja, das war halt irgendwie, da kam natürlich auch viel mit dem Auto noch dazwischen und das war einfach dann einfach sehr viel, was nicht so wirklich planbar war. Deswegen meine ich, es gibt Sachen, so da denkst du, okay, das Auto ist ja fertig, wir bauen jetzt nur noch aus und dann kommt plötzlich der TÜV und sagt, ah nee, das Auto ist aber nicht, da müsst ihr jetzt aber nochmal. Und gerade so Autogeschichten, ne? So unvorhergesehen richtig teuer. Also das war, und damals waren wir halt auch noch gerade ganz frisch mit dem Social Media, ne? Und es war irgendwie, ich habe auch noch meinen Job vorher aufgegeben.
Ja, also deswegen, ich sage ja, also Sicherheit, also ja, okay, ja, aber also ich glaube, ich finde das unglaublich beeindruckend, wie du das auch beschreibst, dass du sagst, ich habe einfach eine ganz starke Intuition und ich habe auch aus mir heraus ein starkes Sicherheitsgefühl, so dass ich das dann auch mal eine Weile eine Unsicherheit von außen tragen kann. Und ich finde das super schön und beeindruckend, das so zu hören. Und habe jetzt natürlich aber schon auch noch mal so ein paar Fragen zu, man kennt sich einen Monat und zieht zusammen in den Van. Also ich habe euch ja jetzt hier kurz auch zusammen kurz beobachtet und mir gedacht, ach, die sind ja süß. Und frage mich aber auch, wie viel Symbiose, also ist gut oder kann man aushalten zusammen als Paar und dabei glücklich sein? Also wie lange zusammen auf einem engen Raum? Wie habt ihr das hinbekommen?
Boah, ich glaube, es war irgendwie, also da muss ich, glaube ich, nochmal ganz von vorne anfangen, so mit unserer Kennenlerngeschichte, weil, also wir kannten uns nicht nur erst einen Monat, wir kannten uns dann eigentlich schon 7, aber nach dem sechsten sind wir zusammengekommen. Also wir haben uns ganz lange Zeit gelassen, wirklich zusammenzukommen. Aber diese Dating-Phase, ich nenne es wirklich Dating-Phase, weil er hat bei mir gewohnt eigentlich schon. Also es war wirklich so, wir haben uns kennengelernt im Kollektiv, wir waren zusammen in einem Techno-Kollektiv, die so Partys veranstaltet haben. Und ja, dann haben wir sind wir uns näher gekommen bei einer Party, die wir veranstaltet haben.
So wie der Hase nun mal läuft.
Genau, und dann haben wir uns danach nochmal normal gedatet, also einmal. Und danach hat er eigentlich jeden Tag bei mir geschlafen. Also es war jeden Tag so, dass wir...
Aber ihr wart noch nicht zusammen? Okay.
Nee. Ja. Aber die Verbundenheit war crazy. Also ich hatte auch noch nie so eine krasse Verbindung, aber auch auf so einer ganz spirituellen Richtung. Also ich bin auch sehr spirituell. Und deswegen war ich damit so, ich war irgendwie auch verwundert, dass ein Mann sowas kann. Ganz ehrlich. Also diese Spiritualität kann, dieses Tiefe, dieses so, wir gucken uns 10 Minuten in die Augen, ohne was zu sagen, und das ist nicht cringe so. Mhm. Also es war irgendwie, wir haben ganz viel zusammen zugelassen, was ganz viele schon verschließen und sich erst vielleicht in 10 Jahren sowas zeigen. Das haben wir direkt ganz offen gezeigt. Also wir haben literally so einen Seelenstriptease schon am ersten Tag gemacht miteinander. Und dann ganz schnell gemerkt, okay, fuck, ich wollte eigentlich keine Beziehung, aber jetzt bin ich hier irgendwie...
Wie es immer so ist.
Ja, also aber auch wirklich beidseitig. Und nicht nur so, ah nee, ich will keine Beziehung, nee, ich auch nicht, so, sondern wirklich beide... wir hatten halt beide vorher nicht so gute Erfahrungen mit Beziehungen gemacht und wollten das halt nicht wieder. Und wir wollten auch nicht so schnell wieder in irgendwas rein, wo sich nach einem halben Jahr rausstellt, ach du Scheiße, die Person geht ja gar nicht, wie konnte ich das denn machen?
Ja.
Weil das hatten wir halt schon erlebt, so wollen wir nicht nochmal. Und dann hat sich das aber, haben wir so 6 Monate gefühlt drauf gewartet, dass sich irgendwie die Red Flag zeigt, die dann aber nicht gekommen ist. Und ich glaube, das war auch einfach der größte Punkt, wo ich dann auch immer mehr Vertrauen auch darin gesehen habe, ey, ich kann eigentlich mich komplett öffnen, was soll schon schief gehen? Ich kann mich mit dem komplett sicher und wohlfühlen und ich möchte mit ihm die ganze Zeit sein. Und ich habe das erste Mal auch ein Gefühl gehabt, weil er macht Extremsport, von ich habe keine Verlustängste, dass er irgendwie weggehen könnte oder dass irgendwas zerbricht zwischen uns. Ich habe Angst, dass der stirbt. Und das war das erste Mal so ein Gefühl von, ach du Scheiße, das ist ja richtig tief gerade bei uns. So. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass alles davor keine Liebe war, aber es war einfach anders. Und diesmal war es einfach irgendwie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Seelenverschmelzung, wie schon fast. Vielleicht ist es jetzt auch gerade ein bisschen, ne? Aber es hat sich so
angefühlt. Nein, give me all the romance. Make it cheesy. Auf gar keinen Fall. Ja. Du hast danach, bist du danach in Van mit eingezogen.
Ja, genau.
Also da muss ja schon auch also, was, da wäre ich enttäuscht, wenn du gesagt hättest, naja, wir hatten halt 6 wirklich gute Coffee-Dates. Also,
ja, genau. Nee, es war schon sehr intensiv. Also ich würde, glaube ich, sagen, wir haben nach 6 Monaten schon ein Intense-Level gehabt von jemandem, der 10 Jahre vielleicht zusammen ist. Es kommt drauf an, wie die zusammen waren. 10 Jahre, aber wirklich, wir dachten, wir kennen einfach alles voneinander. Also hat sich auch rausgestellt, wir kennen alles voneinander. Wir kannten uns dann wirklich richtig gut und dann auch noch mehr durch den Van. Also klar, in so einem Van, beziehungsweise erstmal noch bei seiner Mom wohnen. Seine Mama war auch super cool. Also die ist eine coole Maus.
Grüße gehen raus.
Genau. Ich bin sehr gut mit ihr befreundet mittlerweile.
So.
Wir schreiben uns gegenseitig schon immer so unsere Horoskope und so. Also sie ist auch eine super süße Spiri-Maus und hat ihn einfach auch gut erzogen, muss man dazu sagen.
Schaut an Mütter, die ihre Söhne gut erziehen.
Ja,
lieben
richtig.
Dank an euch. Gute Arbeit.
Ja. Genau. Ja, und dann haben wir da eben halt noch 9 Monate gewohnt. Und das war auch eine Herausforderung von zusammen in der Wohnung completely wild gehen zu, okay, wir sind bei deiner Mama, wir können jetzt echt nicht mehr das machen, was man vorher so gemacht hat. Und das war halt schon crazy. Und auch wie er mich aber dann gehandelt hat, beziehungsweise wie wir miteinander umgegangen sind, währenddessen es eine wirklich schwierige Phase war und es nicht mehr alles nur noch easy going und happy und so war, sondern wirklich auch ich viel geweint habe und noch vielleicht auch schon Richtung Verzweiflung gegangen ist und von wegen, ich weiß nicht, ob ich das kann und ob meine Nerven das mitmachen.
Woher kam die Verzweiflung? Also weil sozusagen der Gedanke war, man ist jetzt in diesem Van und man bleibt in diesem Van und wenn man aus diesem Van rausgeht, ist die Beziehung vorbei oder woher kam da diese
Verzweiflung kam, weil ich mich nicht mehr so frei gefühlt habe wie vorher in meiner Wohnung. Also es war wirklich das Problem von, ich bin ja nicht irgendwie von meinen Eltern dann zu seiner Mama gezogen, sondern ich hatte meine eigene Wohnung 2 Jahre und konnte irgendwie mein eigenes Ding machen zu, ich bin da Gast und muss mich halt jetzt irgendwie dann an deren Rhythmus halten. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie banal und aufs Erste irgendwie so, okay, aber du hast ja ein Zimmer und hier und da. Aber es war
mich
halt
würde
sein,
das wahnsinnig machen.
Ja, also es ist halt, genau, es ist ein Kinderzimmer gewesen. Nichts davon da drin war meins. Also ich hätte keine eigene, ja, keine eigene Expression meinerseits. Alle meine Sachen waren irgendwo verteilt, überall. Es hat mich komplett gestresst, weil ich nicht wusste, wo ist was und wo sind meine Sachen, die mich gut fühlen lassen. Mhm. Wenn ich nach Hause gekommen bin, war es halt nicht klar, bin ich jetzt alleine und kann für mich meine Energie auftanken oder ist dann halt jemand da. So, und es war wie so eine WG, aber trotzdem ist da jemand über dir, der mehr entscheiden darf und die darf dann zuerst in die Küche. Klar, ist ihre Wohnung. So, also es ist halt, war dann irgendwie manchmal ein bisschen schwierig. So.
Und es war aber klar, dass du sozusagen diesen Weg mitgehst, oder? Mhm. Also, weil was ich jetzt gerade noch nicht so verstehe, ist, du hättest ja auch in deiner Wohnung bleiben können. Und
könnte ich da nicht mehr, die war dann schon, also das war ja so ein Ding, dass wir in der Zeitpunkt, wo ich die Wohnung aufgegeben habe, war ich halt so, okay, ich habe gerade, also Social Media ist gar in dem Zeitpunkt halt gerade schon immer mehr gewachsen. Okay. Und ich dachte mir, okay, ich habe jetzt dann auch, ich hatte da noch ein Management plötzlich bekommen, ein altes Management, jetzt habe ich ein neues. Aber damals zu dem Zeitpunkt war das halt für mich alles so, oh mein Gott, krass, okay. Und dann war es halt so, ja, aber ich möchte ja mitreisen. Und das ist ja dann anscheinend schon in diesem Sommer so. Mhm. Also es war alles so ein Zeitpunkt, wo man halt sagen konnte, okay, jetzt wäre der Zeitpunkt, entweder mache ich das oder ich mache es nicht. Und jetzt muss ich meine Wohnung kündigen, damit ich nicht 3 Monate noch zahlen muss. Also es war halt so ein...
Ja.
Noch nichts Planbares, aber wir dachten, wir könnten das planen. Weißt du, so vermeintlich sicher, aber es war halt gar nicht sicher. Und es war auch nicht klar. Und wir haben beide das zum ersten Mal gemacht, einen Van auszubauen. Und Alex hatte zwar ein bisschen mehr Infos und auch sich viel länger darauf vorbereitet, weil er diesen Traum halt schon viel länger hatte als ich vorher. Aber dennoch war ich halt dann fully into it. Ich war halt wirklich so, okay, ich habe richtig Bock darauf. Man hat ja da auch schon einige Videos auf Social Media gesehen. Geil, aber auch manchmal richtig Scam. Also es ist zwar cool im Bell, aber manchmal auch nicht so cool, ehrlich.
Ich schaue mir das, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich muss jetzt was gestehen.
Ja.
Ich schaue mir das immer an und es ist mir egal, wie ästhetisch das eingerichtet ist und wie schön das Sonnenlicht da reinfällt und dass sie am Meer aufwachen. Ich schaue mir das immer an und denke mir, nee, auf gar keinen Fall.
Ja.
Könnte ich nie.
Es ist immer noch Camping. Es ist immer noch Camping, auch wenn es cool und ästhetik und alles aussieht und wie eine kleine Wohnung auf Rädern, das stimmt auch. Aber es ist immer noch Camping. Also Dreck kommt immer rein, ganz schnell, vor allem wenn man einen Hund hat, wie wir. Wenn es regnet, ist alles nicht mehr so toll. Dann beschränkt sich dein Zuhause wirklich auf diese 8 bis 10 Quadratmeter, die du gerade hast. Gut, ist vielleicht auch größer als jedes WG-Zimmer in Berlin.
Zumindest aber jedes WG-Zimmer unter 600 Euro.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, und trotzdem ist es halt, war das trotzdem ein krasses Freiheitsgefühl. Also es gibt es schon, das ist schon ein anderes Gefühl, aber das war auch Sachen, wo ich definitiv nicht darauf vorbereitet war. Ich war nicht, also das sind auch wieder so, wo ich sage, das waren Momente, wo ich dann doch wieder die Sicherheit gesucht habe von, ich brauche einfach die Sicherheit, dass ich nach Hause komme. Das ist fest, zu Hause, da wo ich halt dann immer hinkomme. Wo ich weiß, wo ich einkaufen gehe. Wo ich weiß, wo ich den besten Kaffee kriege. Wo ich weiß, dass der Strom geht. Das WLAN ist da. Da ist Licht, Wasser. Wasser ist warm.
Ja.
Das ist durchaus halt.
Ich bin eine Virgo. Ich brauche Struktur und Ordnung.
Ich habe Virgo auch ein bisschen in mir.
Ja, so.
Ja.
Nee, genau. Und also das klingt natürlich alles... Das sieht auch unglaublich schön aus und Leute, die den Account noch nicht kennen, schaut auf jeden Fall vorbei und es ist alles total toll. Und genau gleichzeitig, also habe ich mir das angeschaut und gedacht, ich muss da auch mal irgendwie nachfragen, wie das so ist
voll.
Im Leben.
Also ich habe in dieser Zeit einmal ein Video gepostet, wie ich geweint habe wegen Wasser. Und dieses Video ist wirklich viral gegangen und da waren sehr viele Jürgens dabei, die wirklich, oder auch Ingos. Nichts gegen den Namen, aber ihr wisst, welchen Typ von Mensch das sein könnte, die gesagt haben, warum heult ihr jetzt wegen Wasser? Und Das war zum
aber
Beispiel.
Aber ganz kurz wegen Wasser, weil du kein Wasser hattest, weil das Wasser kalt war, weil.
Ja, genau, weil ich kein Wasser hatte. Ach weil so. Naja, was heißt kein Wasser, aber es war so, wo hole ich mir mein Wasser? Habe ich Kapazitäten, mir jetzt das Wasser zu holen? Muss ich vielleicht eine halbe Stunde fahren, um das Wasser zu holen? Was ist, wenn das Wasser arschkalt ist und ich mir damit gar nicht meine Haare und alles waschen kann? Was ist, wenn die Pumpe mal wieder nicht funktioniert und kein Wasser aus der Leitung kommt? Also all diese Sachen, die, wenn man in einer Wohnung ist, über die man sich niemals Gedanken macht. Fließendes Wasser. So, also du warst immer schon so einmal ganz kurz. Und dann wieder... Also man hatte gar nicht so, also das Verständnis, klar, es ist auch cool, man lernt wirklich auch so, okay, mein Verbrauch, wie viel verbrauche ich und was kann ich, also wie kann ich das noch weiter runterschrauben, aber es ist trotzdem, ja, einfach eine Herausforderung, die extrem viel Kraft zieht. Und wenn jemand so sensibel ist wie ich und ich bin es einfach, ich kann immer noch dagegen tun oder meine Strategien aufwenden, dass ich weniger sensibel bin, damit ich besser in diese Gesellschaft passe. Aber ich bin es einfach nicht. Also ich bin einfach sensibel und ich kann nichts dagegen tun. Und dann kann es einfach mal sein, dass ich weine, weil es mir gerade zu viel Kraft kostet, Wasser zu organisieren.
Ja, so. Krass. Ja. Kann ich mich auf jeden Fall reinversetzen, würde mich, glaube ich, auch teilweise sehr, sehr anstrengen. Und finde ich aber einfach trotzdem unglaublich spannend, dass man dann sagt, man macht das.
Mhm.
Und man macht das auch irgendwie als Paar. Und da habe ich mich auch gefragt, also ich finde eure Kennenlerngeschichte wahnsinnig süß und romantisch. Also die moderne Romanze von heute. Und wie ist das, also würdet ihr auch sagen, oder hast du so ein Van, das klingt ja jetzt mehr nach auch so dem Traum von deinem Partner? Und wie würdest du sagen, teilt ihr euch Träume? Also habt ihr geteilte Träume für die Zukunft, für morgen, für heute?
Mhm.
Und wie unterscheiden sich vielleicht auch eure Träume?
Mhm. Auch eine gute Frage.
Willkommen bei uns.
Ich glaube, ich habe damals seinen Traum mit angenommen, weil das war sein Traum. Er hat schon 5 Jahre, bevor ich ihn getroffen habe, diesen Traum gehabt, dass er das verwirklichen kann. Und ich war dann halt so, ey, cool, hört sich gut an, ich mach mit. Also dann wurde der Traum auch zu meinem Traum.
Träum mit.
Genau. Aber während unserer Beziehung hat sich dann eben auch viel rauskristallisiert, dass doch die Träume, wir haben zwar so einen Langzeittraum, also wie wir unser Leben verbringen wollen.
Beschreib dir mal, wie ist
der? Naja, vor allen Dingen einfach mit sehr viel Liebe, Natur. Gerne irgendwie, also wir denken wirklich big manchmal, ne? Wir sind wirklich, auch das ist Träumen, das ist Delulo, vielleicht.
Das ist,
aber
ich finde, wirklich absoluter Lifehack für eine gute Beziehung, zusammen Delulo sein.
Ja. Und dann gehen wir durch die Straßen irgendwo in Saint-Tropez und hüpfen über Zäune, damit wir gucken können, wie vielleicht irgendwann unsere Villa dort aussieht.
Geil.
Die zweite oder dritte. Also manchmal geht es dahin und manchmal sitzen wir dann da und eigentlich brauchen wir ja gar nicht so viel. Und lass doch einfach irgendwo in der Natur leben, mit ein paar Leuten zusammen, eine Kommune gründen, aber nicht die Kommune.
Nicht die 70er-Schmuggelkommune.
Nicht die, sondern eher die Kommune, wo man mit Freunden oder like-minded people zusammen was erschafft, wie so ein kleines Dorf, in dem man sich einfach gut kennt. Man kann schnacken, man muss nicht schnacken. Man hat Tiere, man hat, weiß ich nicht, ein eigenes Beet, wo man Sachen anbaut. Also dieses so wieder zurück zu diesem Eigentlichen. Ich habe das Gefühl, das ist das Eigentliche, was uns eigentlich glücklich macht.
Ja.
So eine Aufgabe haben, aber es ist nicht die Aufgabe, um Geld zu bekommen und die Aufgabe, um zu leben und glücklich zu sein. Ja, so, das ist eigentlich unser Haupt, naja, gemeinsames Ziel. Aber wir haben auch separate eigene Lebensziele und das ist vor allen Dingen, also bei ihm ist es vor allen Dingen der Extremsport und Extremsport cinematisch zu zeigen und zu machen. Und bei mir ist es vor allen Dingen einfach, ich weiß noch nicht, ob es dieses Jahr wird, aber ich möchte mir dieses Jahr einen Lebenstraum erfüllen, und zwar mein eigenes Islandpferd zu kaufen.
Ah.
Ich bin eigentlich Pferdemädchen. Also ich würde es nicht immer so sagen, ich bin nicht dieses Black Beauty-Dressurreiten-Pferdemädchen. Ich bin die so auf einem Islandpferd reitet, das sagen immer alle Ponys, sind es aber nicht, sind Pferde, die in der Natur den ganzen Tag draußen ist, bei Regen, bei Sonne, bei allem und einfach nur
auf dem Pferd
die Arme frei macht und fliegt, gefühlt. Also dieses Gefühl von Freiheit, einfach für mich einfach das. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt dann dieses Jahr mein Ziel, weil ich werde dieses Jahr 30 und es wäre so cool, wenn ich mein inneres Kind an meinem 30. Geburtstag sagen könnte, hey, guck mal, wir haben es geschafft, wir haben es ehrlich
ein eigenes
Pferd.
Hier ist dein Pony. Wie hast du schon einen Namen fürs für das Pferd? Entschuldigung,
Pferd. Das wird sich dann ergeben, weil meistens, also Pferde macht, das ist nicht so wie bei einem Hund, dass du dann einfach einen Welpen nimmst und dann kannst du den Namen geben, sondern ein Pferd ist meistens, wenn du es dann kaufst, schon so 12 Jahre alt und das wäre irgendwie ein bisschen weird, dann so, schon ja, vorher den Namen zu haben. Ja, also es gibt Leute, die machen das dann einfach und hauen einfach einen Namen rauf, weil es dann halt so Butter, wie heißt denn das, Buttermilk oder so.
Würdest du dein Pferd Buttermilk?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es gibt ja Ponys, die dann einfach so richtig komische Namen plötzlich
Cookie
haben.
Cookie Crumble.
Ja, so. Okay. Aber vor allem Isländer haben meistens isländische Namen, so Leknir oder so. Da muss man die einfach annehmen und die sind meistens aber cool. Also da gibt's nicht, da gibt's jetzt keinen, weiß ich nicht, Horst oder so. Mhm. Horst ist auch cool, aber.
Horst ist ein cooler Name für ein Pferd.
Für ein Pferd vielleicht. So,
auf jeden Fall.
So einen guten.
Und wie gehst du damit um, wenn ihr sagt, wenn du sagst, ihr teilt die großen Zukunftsträume, aber vielleicht jetzt gerade hat man auch mal andere Träume.
Ja.
Wie gehst du damit um? Oder wie geht ihr damit um?
Das hatten wir jetzt tatsächlich letzten Sommer bis dann jetzt quasi ausgelebt, diesen Anfang der die ersten 3 Monate in diesem Jahr. Wir haben letztes Jahr erkannt, dass wir beide gerade irgendwie nicht die gleichen Ziele hatten. Meins war vor allen Dingen irgendwie doch auch Reisen, aber nicht so unsicher, wie es vorher immer war mit dem Van und diesem, ach, wir wissen nicht, wo wir schlafen und dieses so, ja, mal gucken. So, ich wollte dann halt irgendwie schon bei einem festen Standpunkt sein und ich wollte auch immer schon mal in einer Stadt leben, die ich noch nicht kenne. So, vielleicht eine ausländische Stadt. Es war auch früher mal Paris oder London und in dem Fall war es eben Lissabon.
Schön.
Für mich war einfach so, ich möchte da einfach mal leben und mal fühlen, wie sich das so anfühlt, wenn man in einer anderen Stadt lebt. So. War so ein Bucketlist-Punkt für mich. Mhm. Und Alex wollte aber wieder reisen, wie er es halt kennt. Und hat dann auch wieder überlegt, okay, bauen wir jetzt nochmal einen neuen Van aus, weil wir hatten unseren alten verkauft. Oder was machen wir? Und ich war halt so, ich fühle das gerade gar nicht mit dem Van. Ich will den jetzt nicht ausbauen und finanziell bin ich dafür gerade gar nicht committed, wieder so viel Geld auszugeben, weil ich gar nicht möchte. Und das war der erste Clinch, wo wir dann beide waren so, ja, fuck. So, eigentlich ist das gerade gar nicht, so geht das gar nicht einher, weil er kann sich das alleine gar nicht leisten. Ich aber auch nicht alleine machen, so. Es hat alles gar keinen Sinn dann so richtig ergeben, das alles zu machen. Und dann waren wir so, okay, wie kriegen wir das jetzt beides irgendwie unter einen Hut? Und dann haben wir halt lange, auch nicht einfach, aber es hat irgendwann einen Punkt gefunden, darüber geredet, dass wir einen Weg finden. Und das war dann ein Wohnwagen kaufen, den ich ausgebaut habe. Und ich hatte extrem Spaß. Es war ein Sport. Ich hatte Spaß dabei, das als Upcycling-Projekt zu sehen, weil der war 30 Jahre alt, dieser Wohnwagen. Das war also kein Neubau, aber so Umbau. Und Alex wollte unbedingt auch schon vorher immer ein 4x4-Pickup beziehungsweise irgendwas 4x4-riges haben, schon als Van. Aber dann eben ist es zum Pickup geworden und dann wollte er auch kein Van mehr. Und dann war er so, okay, ich will ein Pickup, ich will damit überall durchfahren können und dann kann ich irgendwie auf die Berge und durch die Sümpfe fahren, ohne dass ich stecken bleibe. Ich war nur so, cool, mach dein Ding. So, aber ich habe meinen Wohnwagen.
Isländischen Pferd in meinem Wohnwagen.
Genau, naja, und dann haben wir das irgendwie gefunden und dann haben wir das gemacht. Beziehungsweise wir haben auch die Sachen alle durchgedacht. Was ist der günstigste Weg? Wie kriegen wir das alles hin? So, und das hat dann auch wieder mehrere so Monate gedauert, bis wir dann das auch alles gefunden haben, wie wir es uns vorstellen.
Ihr habt euch sozusagen kurzfristig einfach andere Sachen überlegt.
Richtig. Und ja, dann ging es los zu unserer Reise, die wir dann so gemacht haben, dass ich 2 Monate mit meiner besten Freundin Airbnb gebucht habe.
Schön.
Das wollten wir auch immer schon mal machen. Und er dann eben seine eigene Reise machen kann. Und angefangen hat es damit, dass wir erstmal zusammengereist sind, weil das wollte ich irgendwie auch nicht aufgeben. Ich war halt so, ja, okay, ich will schon auch wieder gerne mit dir zusammen reisen, weil das war eine schöne Zeit, weil es ist einfach ein Freiheitsgefühl, was ich ja vorhin schon kurz meinte, von wir sind irgendwie in der Natur und wenn wir rausgehen, sind wir immer noch in der Natur, aber ich habe hier mein kleines Zuhause. Und der Wohnwagen war dann schon so ausgebaut, der ist auch ein bisschen größer als so ein Van, dass ich das Gefühl hatte, das ist meine kleine Wohnung, in der ich alles habe, was mich glücklich macht. Meine kleinen Sachen, die mich so ausmachen, sei es Räucherstäbchen oder mein liebstes Besteck und meine Lieblingstasse, all solche Sachen, die sind einfach alle dabei. Und trotzdem sind wir in der Natur und können so Dinge erleben irgendwie. Und das haben wir dann angefangen, das erste Mal Wintercamping. Und es war richtig cool. Hätte ich auch nicht gedacht. Und bei minus 13 Grad war uns dann trotzdem ziemlich warm, weil wir eine gute Heizung hatten. Also es hat alles funktioniert. Und es war halt schon auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Und danach haben sich halt unsere Wege einfach, getrennt?
Die haben sich die Wege getrennt.
Genau, so, um danach wieder zusammenzukommen. Und nicht, okay, dann macht halt jetzt jeder seins, sondern wirklich so, okay, wir haben beide unsere Wünsche und unsere Träume und das macht dann jetzt halt jeder für sich in Verbindung miteinander. Also wir haben jetzt nicht keinen Kontakt gehalten. Aber wir waren halt schon so, okay, es sollte trotzdem nicht daran jetzt scheitern, dass einer von uns seinen Traum nicht machen kann oder jeder über seine Grenzen hinaus muss. Oder auch vielleicht eingeschränkt wird in seinem Sein, nur weil der andere das gerade nicht möchte. Und da sind wir, glaube ich, uns auch ganz glücklich miteinander, dass wir das so machen können. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir, glaube ich, oder einer von uns wäre auf jeden Fall unglücklicher als der andere.
Mhm.
So, vielleicht wäre man dann halt kurzfristig okay damit, aber langfristig wird man, glaube ich, sich vorhalten, sich eingeschränkt zu haben oder über seine Grenzen hinausgegangen sein zu müssen, obwohl man das nicht wollte.
Ja, absolut. Ja, also es ist, glaube ich, also meine These, das Konzept von einer glücklichen Beziehung auch zwischendurch mal jeder sein eigenes Ding machen zu können und dann immer wieder zueinander zu finden.
Toll.
Ich fand das so spannend, weil du ja darüber auch ein Video gemacht hast und ich mir da auch nochmal gedacht habe, ihr seid ja jetzt beide Creator, jeder mit einem unterschiedlichen Thema und dann kommt ihr immer wieder zusammen, so zum Thema Musik und Raven. Aber ihr verhandelt ja schon auch so, in Anführungsstrichen, super private Dinge im Internet. Und ich sage das jetzt als eine Person, die auch unglaublich viel privaten Scheiß im Internet erzählt. Also, aber ich frage jetzt mal jemanden, ich kenne ja nur meine Perspektive darauf. Wie ist das für dich? Mhm. Also wie ist das, wenn du über deine Beziehung redest und dann urteilen vielleicht nicht nur Ingolfs und Rudolfs und Linusse, sondern auch Marianne, Lisas und Jennifers? Wie fühlt sich das an, wenn man sowas Privates teilt und dann bricht so der wertende Blick des Internets darauf?
Ehrlicherweise haben wir letztens auch schon darüber geredet, also im privaten Kreis. Und ich muss sagen, ich glaube, ich vergesse manchmal, wie viele Menschen das tatsächlich sind. Ich sehe eine Zahl und ich kann die Zahl überhaupt nicht mehr greifen.
Ja.
So gerade bei dem Video, was du beschreibst, ist, glaube ich, jetzt, weiß ich nicht, über 800.000 Menschen. Und für mich sind es im Kopf 8. Weißt du, ich kann das nicht mehr greifen, wie viele es tatsächlich sind. Und das Ding ist aber, und das hat mir damals mal mein Therapeut gesagt, weil ich auch mal da schon in der Krise war, was poste ich und Beurteilung. Aber wenn ich es poste und ich es für gut befinde und ich dahinter stehe, was ich da zeige, dann ist es egal, wer das beurteilt, weil ich finde es ja gut und ich wollte es ja zeigen.
Und ist es dir wirklich egal?
Mhm.
Also wenn du dann über eure Beziehung redest und dann schreiben Leute in der Kommentarspalte, ja, als ob das funktioniert und
Ja, das ist dir in dem egal. Fall ist es mir egal. Ich glaube, es gibt andere Punkte, die mich dann manchmal mehr treffen können, wie zum Beispiel, oh, das ist aber nicht gut gemacht, das Video.
Wenn so sagen
es Leute. Aber es gibt Leute, die sind dann so frech und sagen dann, naja, aber hier jetzt ja nochmal das und das, also jetzt weniger bei Instagram, mehr bei TikTok. Bei TikTok sind Leute einfach fies. So, die können richtig fies sein. Und dann sind die halt so, ja, shady einfach. Ist einfach fies, so was die da unterschreiben. Und dann geht es aber mehr in diese Richtung Leistung. Und ich bin, glaube ich, anfälliger, weil ich crazy Imposter habe. Und da eher so in Richtung Leistung gehe. Und ich habe immer das Gefühl, Leistung ist Liebe und Liebe ist Leistung. Und wenn ich meine Leistung nicht richtig mache, dann werde ich auch nicht gemocht. Irgendwie so. Und das ist, glaube ich, das geht mir dann mehr nahe, als wenn ich sowas Persönliches teile, wo ich richtig hinterstehe und es komplett meine Meinung ist. Das wäre genauso, als wenn jemand sagt, obwohl ich gerade einen Grillkäse esse, aber der sagt, aber ess doch lieber eine Wurst. Also das wird, also warum? Das juckt mich ja gar nicht. Also das ist für mich dann halt wirklich literally, auch wenn das so vielleicht banal gesagt ist, aber es ist, ich stehe hinter solchen Themen manchmal so fest, dass mich da nichts dran erschüttern könnte, weil es ist komplett meine Meinung. Und die Meinung, da kannst du, kann jeder was anderes denken, aber das ist meine Meinung irgendwie. Und dann nehmen sich da Leute was mit, die sich was mitnehmen wollen und die das nicht interessiert oder die das doof finden, finden es halt doof. Guckt mich nicht.
Mic drop. Mic drop. Woher kommt der Imposter?
Leistung. Ich denke auch Grundschule ganz viel, ehrlich gesagt. Grundschule was, wurde ganz viel verpackt.
Was ist da passiert?
Storytime auch?
Bitte. Storytime. Storytime auf der Wolke.
Ich weiß im Moment, und das ist wirklich schlimm, dass ich den eigentlich noch so detailliert weiß, weil es deutet darauf hin, dass ich da einfach crazy so ein kleines Traumata mitgenommen habe, ist, dass ich sehr böse entblößt wurde, mental, von meiner Lehrerin in der zweiten Klasse. Ich musste an die Tafel und ich musste was vorrechnen an der Tafel. Mhm. Und es war 15 mal 2.
Ja.
Und ich sollte das ausrechnen und ich war halt komplett überfordert. Aber ich konnte die Sachen alle, ich habe das alles auswendig gelernt. Aber als ich da vorne an der Tafel stand, war ich plötzlich so blackout und ich konnte es einfach nicht. Und sie war so, das musst du jetzt aber können, bist du denn dumm? Also wirklich solche Begriffe benutzt. Und sie war halt einfach auch schon Boomer, damals schon Boomer. Das ist, heißt, also noch älter.
Also so Nachkriegsgeneration.
Ja, so. Und deswegen war ich, glaube ich, so, ja, ich glaube schon.
Who knows? Okay,
alt und krantig. Oder was dazwischen?
Ja, irgendwas dazwischen.
Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das für mich so schlimm, dass ich dann damals aufs Klo gerannt bin, währenddessen. Und habe richtig doll geweint. Ja. Und ich hatte so Angst, wieder in diese Klasse reinzukommen. Weil ich habe auch gesehen, okay, währenddessen sie das da gesagt hat, haben andere Kinder gelacht und fanden das irgendwie so total witzig, dass ich da jetzt das nicht rechnen konnte. Und haben selber darauf angesprungen und meinten so, hey, das ist ja dumm und so. Und auch wenn das alles meine Freunde waren und die Klasse überhaupt nicht groß, habe ich das Gefühl gehabt, alle waren gegen mich. Ja. Alle fanden das doof. Nicht nur diese eine Person, die dann auch mitgelacht hat, sondern alle waren gegen mich. Und das war auch der Punkt, wo ich dachte, ich bin zu viel und zu dramatisch, weil dann kam nämlich die Lehrerin ins Mädchenklo und war dann so, ach komm, reiß dich mal zusammen.
Boah,
warum
Pädagogen,
machst du denn jetzt so eine
Alter.
Szene?
Ah.
Ist doch alles gar nicht so schlimm. Und ich war da so und war so, okay, warst also anscheinend bin ich dumm und auch noch dramatisch.
Warst du mir richtig leid.
Ja, es war halt, also ich, mittlerweile kann ich das so witzig erzählen, aber es war halt schon in dem Moment, also ich habe meine Mama darauf angesprochen und gefragt, ob sie damals was gemerkt hat davon, weil ich als Kind safe nicht zu ihr gegangen bin. Und so, die hat voll scheiße über mich geredet, die Frau. Sondern sie meinte, ich bin an dem Tag nach Hause gekommen. Und mit
aber sie wusste auch noch, welcher Tag das war?
Sie wusste, nee, nicht genau der Tag, aber sie wusste, irgendwann so in der zweiten Klasse bin ich nach Hause gekommen und mein Selbstbewusstsein war im Keller. Also ich war vorher so sehr selbstbewusst in meinen Taten. Ich habe so einfach gemacht und auch manchmal auch ohne Erlaubnis einfach Dinge gemacht, weil ich einfach der Überzeugung war, ich mache sie einfach. Und seit dem Punkt, und das war dann auch wieder so eigentlich auch paradox, dass das danach in meinem Zeugnis stand, dass ich nicht mehr so selbstständig agieren kann, weil ich immer nach Hilfe frage und immer unselbstbewusst meine Aufgaben fertig mache und immer nach Hilfe frage, ob die Aufgabe dann auch richtig sei und ob ich die jetzt richtig beantwortet habe. Und ich habe sehr viel nachgefragt seit diesem Moment, weil ich einfach auch meinem eigenen Sein oder meinem eigenen Können irgendwie nicht mehr vertraut habe. Und ich glaube, da wurde das Imposter-Syndrom geboren.
Boah, krass. Wirklich jeder Lehrer, jeder Lehrerin, die gerade zuhört, ihr habt Verantwortung für Kinder und deren Entwicklung. So.
Gerade in der
und
Zeit.
Ich hatte in den meisten Fällen wahnsinnig viel Glück mit LehrerInnen und die haben mich so positiv geprägt, aber es hätte auch ganz anders ausgehen sollen. Und was das macht mit einem. Ja. Vor allem in der Grundschule.
Ich muss auch sagen,
careful.
Ja, also ich muss auch sagen, ich bin halt dann ganz froh, dass ich meine Eltern hatte und die dann einfach anders dann waren mit mir. Also die waren noch nie so, ja, du musst das aber so und so machen und so. Die waren halt schon immer so, hey, mehr als lernen kannst du nicht. So, die waren immer so sehr zügellockerer und auch nicht so wirklich verbieten, sondern einfach erstmal machen. Klar haben die auch mehr mit Ängsten gespielt und mehr so, pass lieber auf, dass das nicht passiert und so. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, wenn Anxiety auch geweckt wurde. Aber so, was so Leistung und gemocht werden so anging, das war schon viel von der Schule. einfach mitgegeben worden. So, dass man einfach dachte, und ich bin auch irgendwie immer in Klassen gewesen, wo es mehr Mädchen gab als Jungs. Und es hat halt viele gemacht. Es gab auch bei mir nicht dieses, oh, der Streber oder so. Es war halt dieses, es war angestrebt, der Streber zu sein. Du warst cool, wenn du der Streber warst und gute Noten hattest. Mhm. So, es gab's dann, war das bei mir irgendwie voll der Kampf unter den Mädels, bessere Note irgendwie in einem Diktat zu haben oder so. Und wenn du dann unter 2 gekommen bist, war das schon so, oh, ist ja dumm. Das ist echt was schlimm.
Was hätte dir geholfen, dich als Kind besser zu entfalten? Also so, du darfst jetzt einmal ganz kurz von mir aus auch das Bildungssystem reformieren.
Ja, also ich glaube, wenn man nicht nur die Kinder darauf fokussiert, erstens Mathe, Deutsch und Englisch richtig gut zu beherrschen und Kunst und Sport ist halt nur so ein, ach, naja, so. Und vor allen Dingen einfach auch, es gibt halt Kinder, die unter Druck gut funktionieren und es gibt Kinder, die nicht unter Druck funktionieren. Und dann trotzdem alle über einen Kamm zu scheren, ist halt schwierig, weil ich bin mir sicher, dass ich diese Matheaufgabe konnte, aber der Druck, das an der Tafel zu machen, konnte ich eben nicht. Also auch so, weiß ich nicht, Diktate oder beziehungsweise wenn du da die einzige Person warst, die plötzlich vorne alles mitschreiben musste, wo alle gucken können oder auch Gedicht vorsagen. So, ich kann das, aber nicht unter diesem Druck. So, also es ist, ich glaube, dass der Druck einfach angepasst werden muss auf das Kind. So, ich weiß nicht, wie einfach das ist, wahrscheinlich gar nicht einfach. Aber ich glaube auch, ich habe letztens auch mit einer Lehrerin geredet. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube bei einer Party. und sie hat mir erzählt, heutzutage ist alles anders und wir sind da natürlich ganz viel mehr auf der. Die Pädagogik ist irgendwie crazy und so. Das ist eine,
also, I call Bullshit. Ja. Also, Entschuldigung, nein. Also, die macht das sicher super, aber ich habe deutlich jüngere Geschwister als ich und die sind durch die Schule gegangen und die wurden geknechtet wie nichts und da war Druck wie nichts. Ja. Und die mussten ganz viel auswendig lernen, obwohl wir heute das Internet und ChatGPT haben. Also, Bildungssystem, ich habe Anmerkungen, aber gut, das ist diese Lehrerin und es gibt
sie
sicher
auch
ganz
noch
viele.
Auf einem Rave, also sie ist ja anscheinend noch einer jüngeren Fraktion von Lehrern auf jeden Fall am Start, aber safe und ich denke auch, wenn man gar nicht hinterblickt, dass Leistungsdruck ein Ding ist, dann wird man das ja auch weitermachen, also ich würde es, wenn ich es ändern könnte, würde ich es ändern mit dem Druck und mit dem mehr auf die Persönlichkeit von dem Kind zu gucken und nicht zu machen, was halt der Lehrplan sagt, so.
Da gehe ich mit. Ja. Da gehe ich mit. Und ich habe mir jetzt so in den letzten Tagen, und jetzt haben wir uns auch noch ein bisschen besser kennengelernt, aber ich habe mir so dein Leben angeschaut, wie es halt aussieht im Internet. Und mir gedacht, da ist ja ganz viel Balance. Mhm. So, da ist ganz viel irgendwie immer in dem einen oder in dem anderen Extrem. Viel Self-Care und dann viel rausgehen, feiern. Mhm. Super enge Verbindung mit dem Partner und dann super individuell sein Ding durchziehen.
Ach cool, dass das rüberkommt.
wie kommt man in die perfekte Balance?
Boah, es gibt keine perfekte Balance. Gar nicht.
Wie kommt man in die Balance?
Ich glaube, indem man immer wieder kurz reflektiert, was man gerade braucht. Mhm. Also es ist gar nicht so, man kann, glaube ich, nicht sagen, ach, morgen mache ich das und übermorgen bin ich dann zu Hause und dann mache ich wieder. Ich glaube, man muss wirklich einfach kurz mit sich immer connecten und sagen, was will ich gerade wirklich und wie kriege ich das gerade umgesetzt? Also ich habe auch letztens gesagt, ich bin sowas zwischen 19 Raverin, also 19 Jahre alt und Raverin, aber auch gerne 81 und zu Hause häkeln. Mhm. Also ich habe das beides irgendwie so in mir und manchmal bin ich halt eher die Omi, die zu Hause bleibt und um 10 schlafen geht, um 6 Uhr wieder aufsteht. Oder ich bin die, die halt dann um 1 Uhr feiern geht und dann erst morgens tagsüber irgendwann nach Hause kommt. Und ich glaube, ich gucke da einfach gerade, was ich gerade brauche. Also ich bin auch Zwilling. Das ist so, ich habe beide Sachen in mir.
An mir? So! Dann hätte ich die Frage gar nicht stellen müssen.
Aber das zu handeln ist auch nicht easy, ne? Also sagen wir so, es sind immer zwei Energien, die bei mir immer ein bisschen kämpfen und sagen, okay, wir wollen das, wir wollen das. Und ich muss einfach ganz doll in mich reinhören und sagen, welche ist die richtige gerade? Wie fühlt sich das gerade an für mich? Was brauche ich gerade wirklich? Und wie kriege ich es umgesetzt? Also manchmal ist es ja auch so, ich brauche eigentlich gerade Ruhe, aber ich kann gerade keine Ruhe machen, rein beruflich nicht oder so. Aber trotzdem weiß ich dann, okay, dann mache ich keine Verabredung nach dem, weil ich merke schon, ich bin heute moody, ich möchte lieber zu Hause bleiben, irgendwas zocken oder häkeln oder weiß ich nicht was. Ich möchte auch mit niemandem mehr reden. Oder ich bin halt so, oh, ich brauche ganz doll soziale Kontakte und ich möchte heute nach der Arbeit nochmal raus. So, also es kommt halt ganz darauf an und ich glaube, dass diese Balance einfach nicht entsteht, weil man sich Druck macht, die Balance zu haben, sondern weil man sie gerade in dem Moment fühlt und dann passiert sie. Also gerade was du beschrieben hast, ist mir nicht mal bewusst, weil ich nicht darauf achte, dass die Balance da ist, sondern ich fühle einfach, was ich gerade brauche und dann ist es so das, was ich mache.
Sehr gut, der Flow.
Ja, genau.
Ich glaube, wir können auf unserer kleinen Wolke so allmählich wieder der Erde entgegenschweben. Ja. Aber ich muss jetzt natürlich noch fragen, weil wir haben ja mit der Morgenroutine angefangen. Mhm. Was sind deine perfekte Abendroutine?
Also ich habe einen Diffuser mit Lavendelöl. Den liebe ich, den anzumachen. Oh, das ist dann einfach direkt schon ein ganz anderer Vibe. Die Lampe wird schon ein bisschen gedimmt, aber so orange. Ich gucke gerade sehr gerne Animes. Ich bin voll im Anime-Game gekommen. Ich weiß auch nicht mehr warum. So, literally so 15 Jahre zu spät, aber irgendwie bin ich da jetzt drin und das ist voll schön. Und es gibt mir sowas Wholesomes. Ich weiß nicht, ob du Animes je geguckt hast.
Habe ich das wirklich zero Verbindung zu? Gar nicht.
Ich hatte das auch nicht. Also, hättest du mich vor 3 Wochen gefragt, hätte ich gesagt, nee, gucke ich nicht. Sowas.
Ah, guck mal, dann kann das einen ja noch treffen.
Und weil verhofft kommt auch. Es ist sehr mindful. Teilweise sind das. Sachen dabei, da denkst du dir so crazy, dass wir das nicht hatten, als wir das so mitbekommen haben. Also das sind ja auch teilweise so, klar sind die auch für Erwachsene, aber teilweise auch für Jugendliche oder auch Heranreifende. Und das ist crazy, was da für eine Persönlichkeitsentwicklung mitgegeben wird oder auch wie Menschen sein können.
Gib mal so einen Anime-Must-Guck.
Die Apothekerin bei Netflix.
Okay, alles klar.
Klingt crazy, aber es ist super sweet. Dass die so, naja, ihr werdet sehen.
Finden wir gut.
Und ja, dann gibt es auch noch Komi Kant Communicate. Und da geht es eigentlich darum, dass sie, das ist ein total hübsches Girl, was vermeintlich arrogant angesehen wird, einfach komplett Anxiety hat, mit Menschen zu reden.
Oh Mann.
Und das ist voll süß umgesetzt. Also wirklich so, dann wird sie immer so kurz zur Katze, wie es halt Anime ist, ne? Aber dann wird sie kurz zur Katze und maut dann einfach nur, weil sie nicht mal weiß, was sie sagen soll. Also sowas halt. Und ich glaube, ich habe sowas noch nie als Serie oder so in unserer Kultur gesehen. Mhm. Deswegen
weiß ich nicht. Eigentlich ganz gut.
Ja, voll.
Schön.
Naja, auf jeden Fall das. Und dann kuscheln ganz toll mit meinem Freund mit unserem Hund noch zusammen. Das wäre so die arbeitliche Abendroutine. Mhm. Und die andere ist halt feiern gehen.
Die andere ist auf die Rolle. Wie schön.
Yes.
Jess, schön, dass du da warst.
Mhm, ich habe mich auch sehr gefreut.
Das war eine wunderbare Reise mit dir durch unseren Wolkenhimmel. Und dann wünsche ich dir, ich weiß nicht, was du heute Abend machst, entweder ganz viel Spaß mit den Animes und dem Lavendel-Diffuser oder beim Tanzen.
Wir werden sehen, aber 1. Mai kommt er erst noch.
Genau. Schön, dass du da warst.
Ja, richtig schön da zu sein. Danke dir für die Einladung.
Sehr gerne.
War richtig wolkig hier mit dir.
Sehr wolkig.
Talkträume ist eine Produktion von Studio J 2025. Host und Moderation: Lilly Vogelsang. Executive Producer: Janis Gebhardt. Producerin: Vanessa Neumann. Sound: Florian Ballmer. Mischung: Johannes Löffler. Kamera und Schnitt: Paul Schurz und Heike Steffen.